Wir befinden uns hier im Zimmer von Stefan. Das Museum besteht aber nicht nur aus dem Zimmer, sondern aus allen Wohnräumen, die wir hier bewohnen.
Erstmal zugänglich machen, etwas teilen. Und so das Ausstellen eigentlich bedeutet ein Werk schaffen.
Die Publikation war auch ein bisschen ein Kniff, zu sagen, wir bringen das in eine Form. Und es ging dann so Hand in Hand, das Auflösen der Wohnung und des Museums.
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt. Hallo Jonas, erinnerst du dich noch, welches Buch wir letztes Mal besprochen haben?
Natürlich, du hast uns letztes Mal vom Roman Les Déserteuses erzählt, wo es um verschiedene Biografien von Künstlerinnen geht, um Verschwinden, sei es geplant oder ungeplant. Und heute habe ich ein Buch mitgebracht, auch das ausgezeichnet bei den schönsten Schweizer Büchern 2023. Und wir nehmen ja oft als Standard für die Beschreibung des Formats das DIN A4, auch um unseren Zuhörerinnen eine Größenordnung zu vermitteln. Dieses Buch hier hat effektiv dieses Format, also A4, 21 cm breit und 29,7 cm hoch. Die Publikation ist an drei Kanten geschnitten und mit einer Klebebindung versehen. Das Umschlagspapier ist orange durchgefärbt und einseitig vierfarbig bedruckt. Dieses Cover ist in einem transparenten Schutzumschlag gefasst. Zwischen der Hülle und dem Papiercover steckt ein loser weißer Zettel. Öffne ich das Buch, blättere ich mich zuerst durch 40 Seiten randabfallende Fotografie auf gestrichenem Papier. Dann kommen 16 Seiten Text, schwarz auf offenes Papier gedruckt. Danach kommen nochmal 40 Seiten fotografische Reproduktionen auf gestrichenem Papier, auch diesmal gefolgt von 16 Seiten auf demselben ungestrichenen Papier. Es sind also wie vier Sektionen in diesem Buch. Insgesamt sind es 112 Seiten. Und am Ende lande ich natürlich auf der Rückseite des Buches. Das orangene Umschlagspapier begegnet mir da wieder und auf dieses Papier ist eine Fotografie gedruckt. Abgebildet sind feinsäuberlich verpackte Kunstwerke und sie lehnen an einen großen Rahmen. Auch hier steckt ein weißes Blatt Papier zwischen Cover und Plastikhülle, ungefähr so groß wie eine Postkarte, und darauf steht eine Liste von Kommentaren in diversen Sprachen, also Englisch, Französisch und Deutsch.
Würdest du mir einen vorlesen?
Vraiment très intéressant et un accueil chaleureux, un grand merci. Und wenn ich dieses Buch jetzt wieder umdrehe, schauen mich zwei ältere Personen an. Sie stehen vor einem Gebäude unter einem kleinen Betondach und sie schauen mich an. Auch hier ist wieder ein kleiner weißer Zettel eingeklemmt und darauf steht in serifenloser Schrift Museum Saan Keller. Diese Publikation erschien bei Scheidecker und Spies, natürlich 2023. Herausgegeben wurde sie von Marco Walser und Miriam Fischer. Beide haben wir auch schon gehört in früheren Episoden unseres Podcasts. Und gestaltet hat diese Publikation das Grafikbüro Elektrosmog. Und wie der Titel sagt, geht es in diesem Buch um ein Museum, das Museum Saan Keller, beziehungsweise ein Museum, das sich mit dem Werk von Saan Keller befasst, beziehungsweise ein Museum, das zugleich auch ein Werk von Saan Keller ist. Das ist eine verschachtelte Geschichte, wieder einmal. Und ich denke, es macht total Sinn, wenn wir eben Saan Keller kurz vorstellen. Er ist ein Schweizer Konzeptkünstler. Er ist 1971 in Bern geboren, über eine Lehre als Hochbauzeichner, Anstellungen im Altersheim, als Nachtwächter, als Kellner, hat er dann schlussendlich bildende Kunst studiert, zuerst an der Hochschule der Künste in Bern. Sein Studium hat er dann aber an der Kunsthochschule Zürich abgeschlossen. Und seit Mitte der 1990er Jahre lebt und arbeitet er in Zürich.
Du hast jetzt Nachtwächter, Altersheim, Kellner genannt, ein wilder Mix aus Lebensstationen.
Ja, das ist es, und man merkt aber auch, dass all diese Stationen ihren Weg auf irgendeine Art ins Werk und in die Praxis von Saan Keller gefunden hat. Vor allem diese soziale Komponente kommt immer wieder zum Tragen. Um sein Werk zu beschreiben, lese ich eigentlich am liebsten die Biografie vor, die auch in dieser Publikation ganz am Ende abgedruckt ist. Ich blättere da schnell an diese Stelle. Sandkeller ist bekannt für seine partizipativen Performances und kurzlebigen Aktionen, die oft wie soziale Experimente erscheinen. Der Grundton von Sandkellers Werken ist kritisch, konzeptuell und spielt mit der Beziehung zwischen Kunst und Leben. Die Art und Weise, in der er Kunst und Dienstleistung einsetzt, gibt dem Publikum die Möglichkeit, überholte Denkmuster zu befragen, neu zu erfahren und das eigene Handeln einem kritischen Blick zu unterziehen. In den letzten 25 Jahren hat Sandkeller zahlreiche solche Performances konzipiert und durchgeführt und eine davon ist eben dieses Museum Sandkeller. Gegründet wurde es 2008 während der Fußball-EM in der Schweiz. Die Stadt Köniz bei Bern hat als Alternative zu diesem Turnier ein Kunstprojekt gestartet und es trug den Namen Art Picnic. Und in diesem Rahmen entstand eben die Idee zur Performance Museum Sandkeller. Das Museum Sandkeller befindet sich in der Wohnung seiner Eltern. Sie haben seit Anfang seiner künstlerischen Tätigkeit sowohl Kunstwerke als auch Flyer und Einladungskarten und Zeitungsberichte gesammelt. Diesen privaten Ort wollte Sandkeller jetzt öffentlich zugänglich machen. Und seine Mutter, Marianne Keller, wurde zur Sammlungskonservatorin und sein Vater, Fritz Keller, wurde zum Geschäftsführer des Museums Sandkellers. Geplant war eigentlich, dass die beiden nur während dem Sommer 2008 Führungen durch ihre Wohnung machen. Aber das Museum hatte dann so einen Erfolg, dass es schlussendlich 15 Jahre lang existierte. Natürlich nicht 24/7, aber einfach auf Anmeldung. Als die Eltern von Sandkeller dann beschlossen, nach ihrer Pensionierung die Wohnung zu verlassen, wurde das Museum aufgelöst und diese Publikation, die ich hier in den Händen halte, die dokumentiert eigentlich diese Institution, bevor sie ihre Türen geschlossen hat.
Es ist ja nun keine typische Festschrift, die man auf ein Ende eines Museums erwarten würde.
Ja, es ist ein sehr einfaches Buch, sowohl grafisch als auch inhaltlich, zumindest auf den ersten Blick. Aber hinter diesem Schein tauchen viele Themen auf, die man vielleicht auch aus dem Werk von Sandkeller kennt. Inhaltlich sind das Fragen zur Rolle und Funktion von Museen. Und gestalterisch befindet man sich in einem Spannungsfeld zwischen Alltagsgrafik und sorgfältig getroffenen Entscheidungen.
Du hast beim Beschrieb von den vier Teilen gesprochen.
Ja, genau. Diese vier Teile sind natürlich nicht nur haptisch auseinandergehalten, sondern auch inhaltlich. Der erste Teil ist eine fotografische Dokumentation aller Räume und alle Kunstwerke, die darin ausgestellt sind. Das sind 38 Stück. Der zweite Teil ist dann ein Transkript der Führung, die Marianne und Fritz Keller während 15 Jahren durchgeführt haben. Wir haben das Glück, dass die Herausgeber uns diese Tonaufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Lass uns schnell mal reinhören.
Wir begrüßen euch ganz herzlich im Museum Sandkeller. Wir befinden uns hier im Zimmer von Stefan, wo er aufgewachsen ist. Das Museum besteht aber nicht nur aus diesem Zimmer, sondern aus allen Wohnräumen, die wir hier bewohnen. Hängt in jedem Raum irgendein Objekt, das er geschaffen hat. Er hat in der Jugend, vor allem als er die Lehre gemacht hat, hat er hier das Bett und den Tisch und hat nachher während der Lehre die grossflächigen Bilder, die hier zwei hängen und im Wohnzimmer hängen zwei gemalt. Und die sind, seit er die gemalt hat, hängen die immer in unserer Wohnung. So war das eigentlich eine Grundlage eigentlich jetzt im Nachhinein für das Museum.
Vielleicht ist es eine Art Idealzustand, wenn die Eltern einer Künstlerin den Werdegang erzählen. Eigentlich ist ja niemand so nahe dran. Kann natürlich auch ein Problem sein, aber in diesem Fall scheint es sehr gut funktioniert zu haben.
Ja, ich denke, es funktioniert natürlich auch, weil Sandkeller und seine Eltern schon lange zusammenarbeiten und auch weil er ihnen 100% freie Hand gegeben hat. Sie haben eigentlich sich selbst gespielt und trotzdem war es eine Performance. Zurück zur Struktur. Nach diesem zweiten Teil kommt eben der dritte. Und darin findet man diese Sammlung von Flugblättern, Einladungen, Zeitungsartikeln, die die Eltern über die Jahre gesammelt haben, in so Bundesordnern. Das sind recht spontan wirkende Scans, wo diese Zettel auch zum Teil übereinander liegen. Ja, ein Sammelsurium an grafischen Sprachen. Sehr unterhaltsam und lustig. Der vierte und letzte Teil zeigt einen Musterleihvertrag, also ein Dokument, der als Basis dienen könnte für eine weitere temporäre Übernahme aller Werke des Museums. Das heißt, wenn sich jemand bereit erklären würde, das Museum Sahnenkeller in neuen Räumlichkeiten zu beherbergen. Ein Teil, der mir auch sehr gut gefällt, ist eine Sammlung von häufig gestellten Fragen der Besuchenden des Museums Sahnenkeller.
Welches war denn deine Lieblingsfrage?
Ich musste zu dieser Stelle blättern. Ja, es sind eigentlich alles Knüller. Es ist ja schon eine Auswahl, aber eine, die super ist, ist natürlich, lebt ihr im Museum? Und da sieht man so die Umkehrung. Ja, die Antwort war dann ja. Ja, und dann eine, die vielleicht auch noch sehr intim ist, aber lustig. Habt ihr bei Sahn schon als Kind gemerkt, dass er einmal ein Künstler wird? Nein, das konnten wir nicht wissen. Das sind auch die Antworten der Eltern, die sehr trocken ausfallen, bezeichnet. Ich denke, da hat auch Sahn ein bisschen von ihnen geerbt, diese ganz direkte, schnörkellose Art, auf Fragen zu antworten. Trotz dieser humorvollen Episoden ist die ganze Publikation mit sehr viel Seriosität und Sorgfalt konzipiert und ausgeführt, das muss man schon sagen. Was es mit dieser Ironie auf sich hat, wollten wir Sahnenkeller selbst fragen. Wir sind dafür an die Hochschule Luzern gefahren, wo sich Sahnenkeller mit dem Künstler Sebastian Uzni unter dem Pseudonym San Sebastian die Leitung des Bachelorstudiengangs für Kunst und Vermittlung teilt.
Sahnenkeller, wir treffen uns heute, um über die Publikation zu deinem Werk Museum Sahnenkeller zu sprechen. Dieses Projekt ist unter anderem sehr faszinierend, weil du und deine Eltern dieses über 14 Jahre konsequent durchgezogen habt. Was war die Initialzündung für dieses Museum in der Vierzimmerwohnung deiner Eltern?
Also es gibt die einfache Erklärung, ist es, ich reagiere oft auf Anfragen oder etwas von außen. Ich liebe das auch, also wenn Sachen an mich herangetragen werden, und pflege eigentlich auch eine Kultur vom Ja-Sagen, Zusagen, Mitmachen, mich auf Sachen einlassen. Und das war eine Ausstellung, die hieß Art Picnic, und das war so ein klassisches Kunst im öffentlichen Raumprojekt entlang der Aare, aber dann auch auf den Gurten hoch, soweit ich mich richtig erinnere. Und die Anregung war dort, das führt ja durch den Spiegelblinzern, wo ich aufgewachsen bin. Und das gab dann den Anlass, irgendwie etwas, das schon immer da war, irgendwo eine enge Beziehung mit meinen Eltern und auch so eine unterstützende Beziehung meiner Eltern für alles, was ich mache, aber auch für meine künstlerische Praxis, das zum Thema zu machen. Und der Anlass war aber auch, dass sie halt über die Jahre vieles von mir aufgehängt haben. Also einiges habe ich auch noch selber aufgehängt, als ich dort lebte, und sie wollten es dann nie mehr abnehmen oder so. Also es ist nicht eine Kultur des konstanten Wandels oder so, sondern es hat was bleibende Werte und so, und ich fand, das hat was Museales, und das ließe sich doch als Museum kommunizieren. Also was für mich eigentlich immer wieder ein Auszeichnungsmerkmal ist, ist eigentlich so wenig wie möglich zu machen. So, das sichtbar zu machen, was da ist, und dafür die richtige Form zu wählen, und genau.
Ein Teil dieser verschiedenen Projekte ist ja auch, Leute zu überzeugen, dass sie mitmachen. In diesem Fall deine Eltern. Wie konntest du sie überzeugen, ihre eigene Wohnung ja zur Verfügung zu stellen für dieses Projekt?
So die Frage nach Privatsphäre. Ich denke, dass wir kleine Kinder waren, hatte es so diese blumigen Vorhänge und die schweren Samtenen, und irgendwann sind die auch der Aussicht gewichen, aber das brauchte schon einen Moment, sie nicht für mich zu gewinnen, weil sie sind ja immer supportive. Aber dieses Öffnen des Privaten und ihnen zu zeigen, dass das ja zu einem Museum werden kann, und das hat natürlich eine Ironie, ist aber auch ernst gemeint. Und ich denke, da habe ich schon auch meine Stärken irgendwo, das dann nicht so zu fest aufzuladen, oder vielleicht habe ich ihnen nicht gesagt, ja, es geht eigentlich vor allem um euch, dass sie nicht dort unter Druck kommen, aber sie haben dort auch kein Problem, irgendwie sich zu repräsentieren, oder es ist auch ein Stolz auf das, was ich mache, aber natürlich auch so zu zeigen, wo man lebt, was man hat. Und wir hatten teilweise Auseinandersetzungen into the details, was man zeigt, Und meine Mutter wollte immer wegräumen. Es muss clean sein. In einem Museum ist es leer und ist nur die Kunst oder so. Und ich habe dann immer gesagt, ja, aber es geht hier auch um das Umfeld sichtbar zu machen. Und das hat sich dann so eingespielt, aber sie haben das dann auch, und das war mir sehr wichtig, so gemacht, wie sie das wollten. Und nicht so, wie ich es will, sondern sie mussten, das ist zentral, bleiben, wie sie sind. So, und dadurch entstand auch eine Stärke und ein Reiz, dann durch ihre Performance.
Das ursprüngliche Art-Picknick war ja einige Monate in 2008 und dann lief das Museum aber über 14 Jahre. Sie haben wahrscheinlich auch selbst irgendwie gemerkt, es macht Spaß, also sind dabei. Habt ihr das relativ schnell entschieden, okay, jetzt machen wir das einfach weiter, das ist funktioniert, die Leute haben Interesse? Oder?
Also Sie waren begeistert von dieser Öffentlichkeit, die das auch im Quartier erzeugt hat, auch mit Nachbarinnen und Nachbarn, die kamen und sich das anschauten und sagten, ah, wow, so sieht das bei euch aus. Und dann das Kunstpublikum. Und dann haben sie aber schon auch gesagt, ja, wir können das jetzt nicht immer so voll machen, jede Woche. Und dann war für mich auch klar, dass das irgendwie eine Zugänglichkeit behalten soll, aber dass das vor allem auch eine Vorstellung, dass es das Museum auch gibt. Weil wenn man streng ist, muss man sagen, es gab das Museum auch davor schon, nur war es nicht kommuniziert. Und dann wurde es ab einem Zeitpunkt kommuniziert und es gab eine Webseite dazu. Und dann kamen die Öffnungszeiten und die Öffnungszeiten waren dann in dem Sinn eigentlich relativ.
Für viele Kunstschaffende wäre es der Traum oder ist der krönende Abschluss, das eigene Museum zu haben. Und du hast es so ein bisschen mid-career-mäßig selbst eröffnet für dich. Was bedeutet es für dich, dass du während 14 Jahren ein eigenes Museum gehabt hast?
Also ich habe gelernt jetzt über die Jahre, dass es toll ist, wenn man Projekte hat, die sich immer wieder ins Spiel bringen lassen. Also es ist eigentlich so ein Dauerbrenner, der auch nicht zu viel Aufwand erzeugt oder so, aber es ist irgendwo immer wieder da. Und das finde ich schon auch was Schönes, so, dass das auch immer wieder aktiviert werden kann. Dagegen habe ich mich zu Beginn so ein bisschen gesträubt, so im jugendlichen Übermut. Und heute sehe ich so, es gibt wie unterschiedliche Linien, Sachen, die längerfristig bleiben, sich entwickeln und auch so wie immer ein Gedankenmodell sind, wie man etwas denkt, wie man sich selber denkt. Und dann gibt es die neuen Sachen, die man ausprobiert und wo ich weitergehe. Aber das Museum ist auch entstanden aus einem Umfeld und auch aus anderen institutionsbezogenen Projekten. Also ich habe zur Eröffnung des Zentrum Paul Klee habe ich die Werkverzeichnisse von Paul Klee, das sind so 10 Bände, die füllen ein Bücherregal, habe ich vorgelesen. Und das war ja irgendwie auch dieses Monographische. Und ich habe in dieser Zeit viel auch zur Institution und zu dieser Frage Arbeiten gemacht, die das verhandeln, die Institution, aber auch, wie ich mich zu Institutionen stelle. Und das Museum St. Keller ist dort in einem gewissen Sinn ein Coup, weil es das Persönliche oder so das Spiel mit der eigenen Identität, mit dem Institutionellen verbindet.
Eben dieses Museum wurde aufgelöst mit dem Umzug deiner Eltern nach Interlaken. Ja, wie lebt das Museum St. Keller weiter ohne die Architektur, die es beherbergt hat?
Also es ist einfach ein neuer Zustand vom Museum in dieser Publikationsform. Und die Räume waren natürlich sehr wichtig. Das fand ich auch für mich ein spannendes Moment als Hochbauzeichner, das Interesse an Architektur, auch an Museumsarchitektur und eigentlich so auch diese Wohnarchitektur der späten 60er Jahre zu einem Museum zu deklarieren. Und das war ja auch diese Einladungskarte und das Bild, wo man diesen Wohnblock sieht. Und dann sieht, ah, das ist das Museum St. Keller, ist es das ganze Gebäude oder was? Und so auch dieses Spiel mit Raum ist sehr wichtig. Und andererseits gibt es andere Elemente, die auch sehr wichtig waren. Das sind meine Eltern und die Art, wie sie meine Werke vermitteln, darüber sprechen. Und das war natürlich auch sehr wichtig in Bezug zur Wohnung und auch so ein Verhalten. Man ist zu Hause und zu Hause hat man so ja, einen Auftritt auf eine Art. Und das ist was anderes, als wenn ich jetzt am Volumes in Zürich mit meinen Eltern am Stand war und da ist die Publikation. Und man ist umgeben von einem Kunstumfeld oder so. Und sie waren dort schon so in ihrem Kokon. Und das hat die Performance auch stark beeinflusst. Und was übrig bleibt, sind die Werke. Und diese Sammlung von ihnen, die zustande kam, weil Werke von mir dort blieben, als ich noch Teenager war und malte. Und dann Werke, die dazukamen, weil sie die gekauft haben in der Galerie, auch um mich, aber auch um die Galerie zu unterstützen. Und dann Gaben von mir, die immer wieder dazukamen. Und das war irgendwo dann doch eine spannende Frage, was passiert jetzt mit dem, wenn der Raum und die Performance meiner Eltern wegfällt? Und die Publikation bietet dort einen Ansatz, in dem das sie auch sagt, das Museum kann wieder gezeigt werden, aber wieder in einem privaten Setting. Und es wäre wie ein Host zu finden, Personen, die bereit sind, das zu vermitteln und mit ihrer eigenen Geschichte und mit ihrem eigenen Umfeld zu verbinden. Ob das geschehen wird, ich weiß es nicht. Es war so zu Beginn jetzt, war es so ein Moment, wo ich so gedacht habe, lässt sich das pushen, lässt sich diese Person finden? Und dann habe ich auch gemerkt, das mag ich eigentlich nicht. Oder es ist als Gedanke da, es ist eine Möglichkeit, die kann passieren. Und sonst sind die Werke jetzt einfach als kompakter Block da, so wie man es auch auf der Publikation auf der Rückseite sieht. So kann man sie zeigen. In einem musealen Umfeld bleiben sie verpackt. Wer die Werke sehen möchte, kann sich die Publikation anschauen.
Also wenn ich jetzt die Ausstellung übernehmen würde, dann würde ich die Boxen zeigen. Ich würde nicht die Werke auspacken.
Doch in einem privaten Zusammenhang jetzt in deiner Wohnung oder in deinem Ferienhaus oder wie auch immer, würden wir eine Lösung suchen, wie wir die zeigen. Oder also nicht wir, das wäre eigentlich vor allem du. Du würdest sagen, ja, wie will ich diese Werke zeigen, wie mache ich sie zugänglich? Und das gab Gespräche und Auseinandersetzungen, das ist auch ein spannender Austausch, aber ich merkte bisher auch noch nicht dieses Moment. Vielleicht lassen sich meine Eltern auch nicht ersetzen. Aber andererseits bin ich auch überzeugt, dass durchaus das eine Möglichkeit gibt. Ich habe ja viel Erfahrung im relationalen Arbeiten und dort ist es auch immer wieder interessant zu sehen, mit welcher Motivation dann auf ein solches Angebot zugegriffen wird. Und,
ja. Was hängt jetzt bei deinen Eltern in der Wohnung? Waren die auch ein bisschen traurig, dass sie diese, du hast die Requisiten genannt, wieder zurückgeben mussten oder haben sie jetzt einfach andere Ersatzwerke von dir erhalten?
Also man muss sagen, meine Eltern sind vorbildlich in der Art, wie sie ihre Zukunft planen. Oder sie denken voraus. Sie wollten nicht in eine Situation kommen, wo sie sich nicht mehr um die Auflösung des Museums kümmern könnten. So, und das waren dann so ganz praktische, private Fragen. Aber das Museum war dort immer auch ein Punkt. Auch, was ist denn, wenn das Museum nicht mehr da ist? Das ist doch wichtig für dich. Und die Publikation war auch ein bisschen ein Kniff, zu sagen, wir bringen das in eine Form und wir würdigen das, was ihr so lange gemacht habt. Das hat funktioniert und das ging dann so Hand in Hand, ihr Wechsel ins Haus der Großeltern in Interlaken und das Auflösen der Wohnung und des Museums. So.
Im Buch, aber auch Museum St. Keller allgemein, wo hört deine Autorenschaft auf? Gibst du sie irgendwann mal ab oder geht die bis ans Ende?
Ich denke, eben aus einer relationalen Praxis kommend, bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Frage ist, weil ich teile gerne. Ich mag es auch, wenn Sachen übernommen werden und das fühlt sich überall immer wieder ein bisschen anders an. Die künstlerische Arbeit St. Keller war auch durch die Personifizierung, durch diese Überzeichnung der Person darauf angelegt, dass man sie auch wieder zerlegen kann und teilen kann oder so. Und es ist eigentlich immer eine Rolle. Und aber ich bin ein Teil davon. Also ich bin kein Schauspieler. Ich kann nur diesen einen Schritt leicht daneben oder vielleicht zwei Schritte daneben machen oder so. Aber das ist auch eine bewusst gewählte Rolle und Strategie.
Jetzt muss ich ganz kurz zurückgehen. Du hast vorhin das Wort Angebot benutzt. Das ist ja ein Wort aus der, sag ich mal, Marktwirtschaft auch. Und du bezeichnest dich auch als Dienstleistungskünstler. Dienstleistung und Kunst. Was fasziniert dich daran, an diesen Gegensätzen, sage ich jetzt mal?
Ich würde sagen, es ist inklusiv. Ich schließe das Publikum gerne in mein Werk ein und mache das Publikum durch mein Werk auch sichtbar. Oder es wird ein Teil davon. Und eine Strategie, das zu machen, ist irgendwie auch über ein Angebot. Die Strategie ist eigentlich so eine Verstärkung von dem, was da ist. Und das eigentlich oft mit einfachen Mitteln und auch in Zusammenarbeit mit Grafikerinnen und Grafikern. Also ich delegiere auch vieles vom Visuellen und das von Beginn weg. Oder?
Im zweiten Teil des Buches sind viele Zeitungsartikel und Inserate zu sehen. Diese Form von auch Alltagsgrafik, hat das damit etwas zu tun? Kommt es da zusammen, dass du eigentlich bereits Vorhandenes in einer auch schon vorhandenen Bildsprache kommunizierst?
Ja, das kann man eigentlich so fast stehen lassen. Es macht sicher Sinn, dort so ein bisschen in die Entstehungszeit oder so die 90er, 2000er zu schauen. Ich habe mich nie für so das Elitäre am Kunstbetrieb interessiert. Und für mich ist so die Gebrauchsgrafik, die Grafik des Alltags, der Werbung, immer eine spannende Referenz. Ja, um auch offensiv kommunizieren zu können, so. Eigentlich so mit einer Direktheit und immer auch mit einer Form von Humor und Selbstironie. Das war auch kennzeichnend für diese Zeit. Ich bin seit 1995 in Zürich und die 90er Jahre in Zürich war auch so ein Verschwinden der Industrie und einer Arbeiterkultur hin zu einer Dienstleistungskultur. Und das schwingt mit in der Grafik.
Vielleicht ist es auch ein guter Übergang, wirklich über diese Publikation noch zu sprechen zu kommen, eben in diesen 90er Jahren. Das hast du auch den Grafiker Marco Walser kennengelernt. Ich glaube, im Bell Café, wo du als Kellner gearbeitet hast, hat er ab und zu ein Espresso getrunken. Seitdem kennt ihr euch, das sind fast 30 Jahre. Ihr habt einige Projekte zusammen bestritten. Was ist die Qualität einer solch langen Freundschaft, aber auch Zusammenarbeit mit einem Grafiker, der dich als Person, aber dein Werk auch schon so lange kennt? Macht das die Sache einfach, wenn man jetzt so ein Projekt wie ein Buch über das eigene Museum macht?
Also ich glaube, was die Beziehung frisch hält, ist, dass ich auch immer wieder fremd gehe, dass ich doch auch eine Kultur entwickelt habe, mit unterschiedlichen Grafikerinnen und Grafikern zusammenzuarbeiten und dass ich auch inzwischen, glaube ich, so einen Einblick habe, wer wie arbeitet und wo die Stärken liegen. Und ich denke jetzt, was mich mit Marco verband, ist sehr stark auch ein Sinn fürs Format und jetzt das mal weniger im Grafischen, sondern eigentlich auch veranstalten. Oder bevor ich Kunst gemacht habe oder so, war mein großer Traum, Partys zu organisieren. Und Marco ist auch ein begnadeter Partyorganisator. Er liebt es, irgendwie Formate zu kreieren, Menschen zusammenzubringen. Und bei der Publikation jetzt Museum St. Keller kam irgendwo etwas ins Spiel, auch Persönliches bei Marco, so ein Interesse an Biografie, eine eigene Biografie oder was man selber erlebt mit Eltern, wo ich so gemerkt habe, das ist richtig. Also er ist die richtige Person. Elektrosmog ist ein Team, um sich dieser Aufgabe anzunehmen. Und das war auch sehr schön, wie das dann gleich zu spielen begann. Und es hat seine Zeit gebraucht. Im Ganzen waren es etwa 2 Jahre oder so, von der Idee bis zum fertigen Buch. Wo man sagen kann, ist relativ lange für so eine Publikation. Also es geht auch schneller. Ich habe auch schon schneller Sachen gemacht. Aber es hat sich gelohnt.
Du sprichst jetzt von einem Zeitraum von 2 Jahren. Wir haben hier ein Buch vor uns, das ist relativ dünn, es ist bescheiden. Auch hier vielleicht die Wahl auch der Materialien, der Schrift und so weiter. Es ist wirklich relativ niederschwellig und man hat Lust, es anzuschauen. Viele Bilder, visuell großzügig, aber eigentlich die Typografie, die dann dazukommt, ist sehr diskret und so. Es zitiert ein paar Standards. Und eben, wenn man sagt 2 Jahre, denkt man, okay, 2 Jahre. Aber eben das Konzept ist da natürlich viel stärker im Vordergrund.
Das, ich glaube, es ist ein super Beispiel, auch das Elektrosmog charakterisiert. Warum hat die Publikation so unterschiedliche farbige Umschläge oder so? Das ist etwas, das, glaube ich, auch Verlegerinnen und Verleger nicht sehr lieben oder so. Also, wenn die Publikation immer wieder anders aussieht. Aber ist ein gutes Beispiel für eine Rahmung und auch ein Interesse für den Rahmen und etwas aufnehmen. Auch ein Tribut an meine Mutter, die diese Bundesordner führte, die den dritten Teil bilden. Und in diesen Bundesordnern gibt es ja auch diese Trennblätter und die haben eine Farbe oder so. Und das ist eine Referenz an diese Archivkultur. Dort finde ich es auch ein starkes Statement. Und dann ist es auch wieder eine Zurückhaltung bei anderen Ebenen, wie du das jetzt erwähnst, bei der Schrift, wo die Sache in den Vordergrund gestellt wird und nicht die Grafik sich wichtig macht. So.
Eben deine Eltern sind auch auf dem Cover des Buches. Sie sind lachend vor dem Eingang des Gebäudes. Ja, was bedeutet das für sie, jetzt dieses Buch zu haben, als Abschluss dieser 14-jährigen Tätigkeit in diesem Museum?
Also sie waren sehr glücklich, gerührt irgendwie, auch so von diesem Aufwand, der betrieben wurde. Ich denke, dagegen kann man ja fast nichts haben, gegen diese Form von Aufmerksamkeit und eine Form von Würdigung. Oder dann kam aber wieder das Volumes dazu, jetzt kommt die Preisverleihung, aber wir achten jetzt darauf, dass sie eigentlich nicht mehr performen müssen. Sie dürfen jetzt eigentlich einfach noch die Titelseite zieren. Ich mache sicher eine gute Kunst, aber sie sind auf eine Art immer besser. Und ich merkte immer so, wenn die Leute im Museum waren, das hat einfach noch mal besser funktioniert, als wenn ich es erzähle.
Du hast am Anfang gesagt, das Buch ist sehr verschachtelt, so auch San Kellers Werk. Und das Buch hat mir tatsächlich geholfen, dieses auch besser zu verstehen. Und es ist mir immer wieder passiert, dass ich mich von der Leichtigkeit oder Direktheit habe ablenken lassen. Im Gespräch mit San Keller oder wenn man das Buch anschaut, sieht man immer die Konsequenz dahinter und wie geradlinig er das dann auch umsetzt.
Ja, seine Direktheit ist ziemlich verblüffend. Manchmal habe ich mich fast beim Versuch ertappt, noch irgendetwas Komplizierteres darin zu suchen. Dabei ist diese schnurgerade Art genau der springende Punkt, so ultra straight, aber sehr clever.
Ja, darum macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass er für die Kommunikation seiner Performances eine sehr niederschwellige Ästhetik benutzt.
Ja, genau. Es ist nicht einfach billiger Trash so nachgemacht, sondern versucht, ein möglichst breites Publikum anzusprechen. Es wird dann von einem Fachpublikum auch wieder anders interpretiert, aber diese Ironie muss man einfach aushalten, sowohl in der Grafik als auch im Werk und auch im Gespräch mit San selbst. Weil diese Art von Künstlerinnenmuseen eben eine sehr spezifische Art von Museen ist, wollten wir uns ein bisschen tiefer mit dieser Materie befassen.
Dafür haben wir mit dem Kunsthistoriker Dario Gamboni gesprochen. Er ist emeritierter Professor an der Université de Genève und arbeitet aktuell als Kurator und Autor.
Ja, eines seiner Bücher trägt den Titel «Das Museum als Erfahrung – Reisedialoge über Künstler- und Sammlermuseum». Darin kommt eben auch das Werk «Museum San Keller» vor und darüber haben wir mit Dario Gamboni gesprochen.
Künstlerinnenmuseen ist eigentlich, dass sie extrem eng mit ihrer Gründerinnen oder mit den Protagonistinnen verbunden sind. Das können Künstlerinnen sein, Wissenschaftlerinnen, aber auch Sammlerinnen, deren eigenes Museum oft eine Art Denkmal, vielleicht sogar ein Mausoleum ist. Wann begannen eigentlich Menschen damit, das eigene Erschaffte oder das von jemandem Erschaffte so zu pflegen und hegen, dass daraus ein eigenes Museum entsteht?
Ja, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen. Ich vermute, schon in der Vorgeschichte findet man solche Bestrebungen. Die italienische Renaissance auf jeden Fall spielt da in dieser Geschichte eine große Rolle aus verschiedenen Gründen, besonders für Künstler. Ich werde nicht immer KünstlerInnen sagen, übrigens damals hauptsächlich Männer. Da entstehen Künstlerhäuser, die auch dazu dienten, etwas, das man Künstlerkult nennen kann. Also es geht auch darum, den neuen sozialen Status der Kunst und der Künstler anschaubar zu machen. So, und da hat man auch erste Sammler, die gerne ihre Sammlung auch verewigen möchten. Aber es ist hauptsächlich im 19. Jahrhundert, dass es wirklich dann ein großes Phänomen wird und dass man nicht nur versucht, eine Sammlung von Objekten dauerhaft zugänglich zu machen, sondern auch die Anordnung. Das finde ich sehr wichtig. Also John Soane, insbesondere der britische Architekt und Architektlehrer, hat der britischen Nation in den 1830er Jahren geschenkt, unter der Bedingung, dass die Häuser, es waren drei Häuser in London, so bewahrt werden würden, dass man nichts auch an die Anordnung der Objekte ändern würde, weil er sie, wie er sagte, als Studien für seinen Geist betrachtete und dass sie auch für spätere Künstler, ihnen kann man auch hier sagen, nützlich sein könnte. Von da an hat man sehr viel mehr bis heute eigentlich.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, hat ja auch viel mit der Rezeption zu tun, dass man festschreibt, wie etwas gelesen werden soll?
Also erstmal zugänglich machen, etwas teilen. Und auch etwas bewahren lassen, also dauerhaft zu machen, ja. Aber es hat auch mit dem Bewusstsein zu tun, dass die Anordnung von Objekten die Wahrnehmung der Objekten verändert, also mitgestaltet. Und so das Ausstellen eigentlich bedeutet ein Werk schaffen, etwas mehr als die Summe der Teile. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also was man jetzt Installationskunst nennt.
Und wenn wir an den Begriff Museum denken, wo unterscheiden sich diese von KünstlerInnenmuseen? Was gehört alles dazu in Ihrem Verständnis?
Es gibt sehr viele Verhältnisse und auch ist manchmal ganz flexibel und so. Die meisten großen öffentlichen Museen sind eigentlich Sammlungen von Sammlungen. Also das ist nicht ganz getrennt. Aber ein wichtiger Unterschied ist der Akzent auf das Subjektive. Die meisten öffentlichen Museen haben doch den Auftrag und die Absicht, etwas zu vermitteln, aber auch etwas Objektives, etwas Kollektives. Und wenn ein Kurator, eine Kuratorin einmal eine große Rolle spielt, aber dann kommt der Nächste oder die Nächste und das wird verändert. Und es gibt auch Trends in der Ausstellungsform und so ändert sich das ständig. Während bei diesen persönlichen Museen, manche davon schlage ich vor, Autorenmuseen zu nennen, ist das nicht so. Die sind der Ausdruck einer persönlichen, subjektiven Idee oder eines Verhältnisses zur Kunst. Sie lehren nicht meistens und sie lassen sehr viel Platz für die subjektive Erfahrung der BesucherInnen. Oft ohne Information, ohne Labels, ohne, und dann muss man seinen eigenen Weg finden, wenn Sie wollen. Und das ist ein wichtiger Merkmal.
Wann sind Sie dem Museum St. Keller begegnet und wie haben Sie von diesem Werk gehört?
Gut, ich habe zuerst St. Keller selbst getroffen und das war 2011 in Ljubljana. Ich kannte ihn nicht. Wir haben beide an einem Symposium teilgenommen, das hieß The Event, The Privileged Medium of Contemporary Art, so etwas. Also das Ereignis als Phänomen oder als Hauptinstrument, Medium der zeitgenössischen Kunst. Ich habe einen Vortrag gegeben und er wurde als Künstler eingeladen und hat mich übrigens in den Saal getragen, weil er hat dort seine Aktion Sandkeller trägt sich hoch zur Kunst wiederholt von 2002. So, dann habe ich nicht nur ihn, sondern seine Stärke treffen können. Und wir haben geredet, das war sehr sympathisch. So, da habe ich ihn kennengelernt und er muss, vermute ich, an die Existenz seines Museums aufmerksam gemacht haben, wahrscheinlich damals, ich weiß nicht mehr. Als ich über dieses Thema gearbeitet habe, habe ich das Museum besucht und die Eltern getroffen.
Und was war Ihr Erlebnis in diesem Museum Sahnkeller?
Ich habe es sehr geschätzt. Also das war wirklich eine schöne Erfahrung. Wenn ich zum Thema geschrieben habe, auch weil ich mich für solche Orte interessiere und über die Jahrzehnte habe ich sehr viele der ganzen Welt besucht und man kann dieses Museum auch in diese Welt, in diese Reihe einführen. Andererseits schon speziell, also schon der Ort, dieser Vorort von Bern, einerseits ländlich, aber andererseits Wohnungsbau, eine ganz normale Wohnung und die Eltern selbst, die eingeführt haben. Also es hat etwas sehr Persönliches, sehr Direktes und Einfaches und auch Rührendes. Gleichzeitig auch Humor, würde ich sagen, in Bezug auf, was man meistens von Museen erwartet. Man hätte nie gedacht, in dieses Gebäude gibt es ein Museum. Und diese Wohnung ist ein Museum und so weiter. Wie gesagt, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja.
Gibt es da vergleichbare Sachen, die Sie auf Ihren Reisen gefunden haben? Oder würden Sie sagen, ja, das ist eines der Merkmale von diesem spezifischen Museum?
Wie ich früher gesagt habe, dass vor der Installationskunst gab es eigentlich alle diese Installationen. Man kann das Gleiche sagen über die Performance. Also zum Beispiel eine Frau, die Isabel Stewart Gardner, eine großartige Sammlerin in Boston, wenn sie am Leben war und die Leute empfangen hat, das könnte man auch sagen, das war eine Performance. Avant la lettre, nicht? Und dann stirbt die Person und das wird dann von anderen weitergeführt, je nachdem frei oder nach ein bisschen nach dem Vorbild und so weiter. Im Fall von Museum Sandkeller, da waren die Eltern da, ist vielleicht expliziter, weil man diese Begriffe hat, also Performance und so weiter. Aber ansonsten finde ich, man kann da auch zurück das benutzen, um zurückzuverstehen, wie wichtig diese Aspekte waren.
Und könnte man dies nun auch umdrehen und fragen, wo unterscheidet sich Museum Sandkeller von anderen AutorInnenmuseen, weil es eben auch mit dem Begriff der Institution spielt?
Ja, ich habe von Humor gesprochen, weil vielleicht könnte man auch das sagen, es gibt eine gewisse Bescheidenheit. Ich habe es gesagt, des Ortes, und ich würde gerne da auf das Museum, das der türkische Schriftsteller Orhan Pamuk in Istanbul gegründet hat, das Museum der Unschuld. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Es ist eine Fiktion eines Hauses, wo jemand auch hier eine bescheidene Familie bewohnte. Und im Zusammenhang damit hat er auch ein Manifest publiziert im Katalog dieses Museums. Es heißt ein bescheidenes Manifest für Museen, wo er sagt, eigentlich wir brauchen nicht weitere große Museen, die eine Nation repräsentieren, sondern man muss aus einfachen Wohnungen, Häusern Museen machen, um über das Leben drin zu dokumentieren und das zu teilen und so weiter. Man könnte das in dieser Umgebung einrichten, aber auf jeden Fall, es entspricht überhaupt nicht, was man von einem Museum erwartet und auch nicht dem Element der Selbstvergrößerung, Selbstverewigung, die meistens präsent ist bei den Künstlern und Sammlermuseen. So, das ist wahrscheinlich ein Unterschied. Auch es ist auf Zeit. Also es wurde, als die Eltern dann die Wohnung verlassen haben, war es vorbei. Also mindestens an diesem Ort. Das ist auch ein Unterschied, weil meistens versuchen diese GründerInnen das über ihren Tod hinaus, dass es weiter existiert und so wird es ein Denkmal und manchmal auch, wie ich geschrieben habe, ein Mausoleum.
Jetzt hat er seine Werke, die dort drin sind, verpackt. Kann dieses Museum jemals wieder zum Leben erweckt werden? Oder?
Also solange Sandkeller lebt, entscheidet er wahrscheinlich. Dann mal sehen, ob er ein Testament, das da festgestellt wird, ob es respektiert wird. Achtung mit Testamenten. Testamente kann man neu deuten und so weiter. Interessant fand ich in seinem Fall auch etwas Besonderes, das Verhältnis zwischen Eltern und Künstler. Es gibt ein Element der Pietät, was sehr wichtig für die Denkmalerhaltung im Allgemeinen und für diese Museen auch insbesondere ist. Die meisten solcher Künstlermuseen werden eher von den Kindern, aber Schülern und so weiter weitergeführt und so weiter. In diesem Fall ist es ein bisschen umgekehrt. Das sind die Eltern und im Katalog liest man, dass sie wirklich das Werk ihres Sohnes sehr geschätzt haben. Sie waren da bei Vernissagen. Allmählich merkten sie, er war nicht ihr Sohn, sondern sie waren die Eltern, nicht? Also es hat diese Art Umkehrung stattgefunden und so sind sie auch. So Lipsei zu den Sammlern und Kuratoren seines Museums geworden. Es hat etwas Humoristisches, aber es ist auch etwas Ernsthaftes.
Wie Sie vorhin gesagt haben, das AutorInnenmuseum existiert schon lange. Heute würde man vielleicht den Begriff von Installationskunst oder Rauminstallation dafür verwenden. Dazu kommt noch der Performative oder die Aktionen von San Keller. Kann man nun das alles zusammennehmen und sagen, Museum San Keller ist ein Idealtyp von einem KünstlerInnenmuseum?
Würde ich nicht sagen, weil es früher schon wirklich relativ viele gab, die viel Gemeinsames haben. Es hat besondere Züge, Aspekte. Ob es dann selbst ein Prototyp wird von etwas anderem, das weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht nötig, eigentlich. Es gibt viele, die es nicht mehr gibt, aber meistens, weil man es nicht geschafft hat, weil das Geld dann nicht genug war, weil es nicht mehr die Leute gab, weil das Publikum nicht kam und so weiter.
Beim Thema der KünstlerInnenmuseen ist ein wichtiger Punkt, dass es aus einem sehr subjektiven Interesse heraus von einer Person gegründet wurde und dann auch diese subjektive Perspektive einnehmen kann. Heute können Museen, zum Beispiel das Zentrum Paul Klee, natürlich nicht mehr nur einseitig auf ein Werk schauen. Diese Subjektivität der Geschichtserzählung oder Werkpräsentation finde ich einerseits extrem spannend, wenn wir zum Beispiel an das Museo Casa Mulino denken, wo wir ja letztes Jahr waren, weil es eben auch den eigenen Blick schärft, was eigentlich wo ausgestellt wird, wer ausstellen konnte, wer ein Museum gründen konnte. Und da finde ich das Museum San Keller extrem spannend, weil er das ja auch wieder schließt und diesen Unendlichkeitsanspruch damit auch nicht einlöst.
Ja, meinen eigenen Blick würde ich natürlich sehr gerne weiterschärfen, indem ich noch andere KünstlerInnenmuseen besuche, die Gambone in seinem Buch gesammelt hat. Dieses Buch ist auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Einkaufsliste.
Und nun kommen wir bereits zu einer Stimme, die wir jedes Mal hören, der Jurybericht.
Der Katalog zum Museum St. Keller überträgt die Ausstellung geschickt ins Buchformat und führt Kellers Reflexionen zum Verhältnis von Kunst und Öffentlichkeit fort. Das Museum, das von 2008 bis 2022 bestand, war mit der Wohnung von Kellers Eltern identisch, die zahlreiche Arbeiten ihres Sohnes aufbewahrt hatten und Privatführungen anboten. Im ersten Buchteil fügen sich doppelseitig randabfallende Ausstellungsansichten zu einer Tour durch die Wohnung zusammen. Die an den Wänden platzierten Werke sind mit Nummern versehen, die nachträglich in die Fotos eingefügt wurden und in der anschließenden Werkliste entschlüsselt werden können. Ein zweiter Bildteil zeigt übereinander geschichtete Ausstellungseinladungen und Presseberichte über Keller, so wie die Eltern sie in Sichtmäppchen gesammelt hatten. Der Katalog ist ebenso niederschwellig wie das Museum und die schlichte Gestaltung mit großer Schrift wirkt unangestrengt. Der transparente Plastikschutzumschlag und die darunter liegenden Papieretiketten erinnern an ein selbstgestaltetes Portfolio, stehen aber im Kontrast zum Hochglanzpapier. Das Buch hätte perfekt auf ein Regal oder einen Beistelltisch im Museum St. Keller gepasst.
Und jetzt werfen wir einen Blick ins Archiv des Wettbewerbs. In jeder Episode versuchen wir, das besprochene Buch mit in der Vergangenheit ausgezeichneten Publikationen zu verbinden. Das können formale oder auch inhaltliche Gemeinsamkeiten sein.
Ein Buch, was natürlich auf der Hand liegt, ist Show Show von St. Keller. Herausgekommen ist es 2009 bei der Edition Fink und gestaltet wurde es von Georg Ruttishauser. Es ist ein Katalog zu Sandkellers Ausstellung im Centre Pascal in Biel. Und in dieser Ausstellung hat der Künstler Beziehungen und Hierarchien im Kunstbetrieb thematisiert. Das heute besprochene Buch knüpft natürlich nahtlos an dieses Thema an.
Der zweite Titel ist Florence Jung, Arbeitsvertrag als Experimental Artist. Erschienen bei Edition Peripheria und ausgezeichnet 2018. Im Rahmen eines Moduls an der F&F Schule für Gestaltung in Zürich engagierte die Künstlerin Florence Jung Studierende, die in der Galerie der Schule dann selber Kunststudierende darstellen sollten. Zuvor wurde in Anwesenheit eines Rechtsbeistandes die Arbeitsbedingungen ausgehandelt. Diese Verträge erscheinen dann eben in dieser Begleitpublikation zum Projekt.
Und zum Schluss The Anti-Museum, an Anthology, gestaltet von Schafter Sali und ausgezeichnet 2016. Auch das ein Katalog zu einer Ausstellung, die in der Friar Kunsthalle Fribourg stattgefunden hat. Der Katalog sammelt und zeigt Versuche von Künstlerinnen, Regeln und Gewohnheiten zu durchbrechen.
Wir sind bereits am Ende dieser Episode angelangt. Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch dort zu finden sind die Informationen zu unseren Gästen und besprochenen Themen.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Diese Episode und auch alle anderen findet ihr auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf unserer Webseite nichtnurschön.ch.
Und seit neuestem sind wir auch auf Instagram zu finden. Folgt uns und teilt unsere Beiträge.
Ja, und das nächste Mal geht es bei Nicht nur schön um eine Fotografin, die in einer Zeit kreuz und quer durch die Welt reiste, als die Bilderflut sich noch etwas in Grenzen hielt und die sich auch in einer fast ausschließlich von Männern dominierten Domäne durchsetzen musste.